Ich lese aus Lukas 19. Lukas 19 ab Vers 36. Das ist die Situation, wo Jesus nach Jerusalem einzieht, die letzte Woche, die er auf Erden in seinem leiblichen Leib war, als Mensch war, die sogenannte Passionswoche. Und hier heißt es: Während er aber hinzog, bereiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Das Grundthema für mich heute, für euch heute Morgen ist: Können Steine schreien? Diese Predigt und nicht nur diese Predigt, sondern jede Predigt muss sich mit Erwartungshaltungen auseinandersetzen. Sowohl positive Erwartungen als auch sogenannte negative Erwartungen, den Befürchtungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch eure Erwartungshaltungen dies aufzeigen. Wer von euch hat einen großen Mann erwartet? Naja, ich bin der Kleinste, glaube ich, hier. Wer hat schon wieder eine Multimedia-Show befürchtet, da man zum Thema Stein auch viele schöne Bilder zeigen könnte? Aber auch ich habe eine Erwartungshaltung an euch. Ich bestehe sogar, ist keine Erwartung, sondern ist eine Forderung. Ich bestehe in der Regel auf aufmerksame Zuhörer. In der Situation, in der Jesus hier in Lukas 19 von den Steinen spricht, geht es auch ums Zuhören. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten den schönsten, weil Gott gegebenen Weg unserer Kommunikation nicht mehr hören. Sowohl was den Inhalt anging, als auch die Lautstärke und die Hinwendung missfielen ihnen. Steine würden schreien, setzt voraus, dass sie reden könnten. Das heißt, dass sie zu irgendeiner Art von verstehbarer Kommunikation ausgerüstet sind. Und zwar Kommunikation im Sinne von Nachrichten, Mitteilungen in der Form senden, dass ein Empfänger da ist, jemand, der die Mitteilung aufnehmen und verstehen kann, mittels seines Kommunikationssinnes. Ich rede jetzt, dazu habe ich einen Kehlkopf, Stimmlippen, habe hier oben was drin, was dafür sorgt, dass das alles richtig abläuft. Und ihr habt die Ohren, die das aufnehmen, umsetzen können und es auch wieder in Worte kleiden können, in den Fachbegriffe, dass das Sprachzentrum. Aber so können wir kommunizieren. Bei uns kommt dann noch zusätzlich der Vorteil hinzu, dass wir alle Deutsch sprechen. Ich rede in Deutsch und ihr versteht das. Maybe I speak in English, someone can understand it too. Aber das lasse ich besser, wenn ich die Predigt auf Englisch halte, dann kriegt meine Frau einen Lachanfall, aber muss nicht sein. Aber ich denke, wenn es sein müsste, ich irgendwo wäre, wird der Herr mir das auch schenken, dass da eine halbwegs verständliche Predigt drüber käme. Aber ich habe das Thema Steine. Und Steine, die zu uns jetzt schon sprechen. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Wenn ihr also da in eurer Bibel manche Sachen, Worte anders stehen habt, seid nicht erschrocken. Ich habe die revidierte Elberfelder. Und in Josua 4, ab Vers 3, spricht Josua, hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, 12 Steine auf, bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er aus den Söhnen Israel eingesetzt hatte, je einen Mann für jeden Stamm. Und Josua sagte zu ihnen, geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan und hebt euch jeder einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, damit dies ein Zeichen in eurer Mitte sei. Wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann sollt ihr ihnen sagen, das Wasser des Jordan wurde vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten. Bei ihrem Durchzug durch den Jordan wurde das Wasser des Jordans abgeschnitten. Und diese Steine sollen den Söhnen Israel für alle Zeiten zur Erinnerung dienen. Da taten die Söhne Israel, wie Josua geboten hatte, hoben 12 Steine auf aus der Mitte des Jordans, wie der Herr zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. 12 Steine aber richtete Josua mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort sind sie noch bis zum heutigen Tage. Für mich ist das eine Stelle, wo wir sehen, dass Steine mit uns kommunizieren. Hier in Josua ist es ihre einfache Anwesenheit und ihre besondere Anordnung, die uns aufmerken lässt. Wir sehen diese Steine und wissen ihre Geschichte. Den Grund ihres Vorhandenseins können wir sogar verbalisieren. Der Israelit wusste mit Sicherheit noch bis in die zweite Generation, welcher Stein von seinem Stamm spricht. Bis heute ist bekannt, welcher Stein auf der Brusttasche des hohen Priesters für welchen der 12 Stämme steht. Die Namen der Stämme sind in je einen Stein eingeritzt. Von diesen Steinen gibt es als natürliches Vorkommen keine in der Gegend, in der sich das Volk zum Zeitpunkt dieser Anordnung, die Gott gibt, aufhält. Und bis heute sind diese Steine als Edelsteine im Handel, das heißt, sie sind in sich kostbar und reden von Reichtum, Reinheit, Schönheit. Das Tragen der 12 Steine auf seiner Brust macht dem Hohepriester ständig bewusst, für wen und vor wem er steht. Er steht für das Volk vor dem heiligen Gott. Diese kostbaren Steine tauchen an verschiedenen Stellen in der Bibel auf. David sammelte sie für die Ausstattung des Tempels. Einige sind Grundsteine, Zinnen oder Mauern des neuen Jerusalems. Das heißt, es gibt auch größere als diese Steine, die wir bisher vor Augen hatten. Der Priester wird vielleicht so große Steine auf seiner Brusttasche gehabt haben. Aber wenn sie als Grundsteine des neuen Jerusalems sind, ich weiß nicht, wie groß die Grundsteine sind. Die Tempel, die Klagemauer hat große Steine, die von da bis da gehen. Wer schon mal da war, weiß das. Dann ist das hier, euer Pult, wäre denn ein kleiner Stein. So groß werden die Steine sein, auf denen das neue Jerusalem gegründet ist. Und von diesen kleinen Steinen kann ich euch auch keinen präsentieren. Wenn wir einen solchen Stein an jemandem sehen, führt das doch oft auch zu Gerede. Könige und Königinnen dürfen sich damit schmücken. Aber Lieschen Müller kann, darf, soll das nicht. Zu kostbar, zu protzig, zu teuer, nicht angemessen, würden bestimmte Klunker uns sagen, wenn Lieschen Müller sie trüge. Der Stein. Stein ist die volkstümliche Bezeichnung für in der Natur vorkommende anorganische feste Körper. Aus kleinen Steinchen davon können wir Menschen neue, größere schaffen, zum Beispiel den Kalksandstein. Und aus großen können wir kleine schaffen, Kopfsteinpflaster. Im Betrieb meines Großvaters habe ich jahrelang mit gleichbleibend großem Interesse verfolgt, die aus kleinen Steinchen, Steinstaub und Wasser unter anderem die tollsten Steintreppen entstanden. Und noch heute sprechen sie zu mir, wenn ich in dem einen oder anderen Haus Fußböden, Treppenstufen, Fensterbänke aus einer vergangenen schönen Zeit, aus einer vergangenen schönen Kindheit sehe. Als mein Onkel den Betrieb übernahm, liefen die Geschäfte nicht mehr so gut wie bei meinem Opa, der zur Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders gearbeitet hatte. Und so musste mein Onkel Werbung machen und er hatte dazu folgenden Spruch in Englisch: Wood is wonderful, but stone is stronger. Holz ist wundervoll, doch Stein ist stärker. Als Stein bezeichnet die Medizin ein Konkrement aus organischen Gerüsten und gestaltlosen oder kristallisierten Salzen in unseren Ausscheidungsorganen. So mancher von uns kann ein Lied von ihrer Existenz singen. Gallensteine, Nierensteine etc. sprechen davon, dass irgendetwas in unserem Körper nicht optimal abläuft. Ich habe auf viele Sitze Steine legen lassen. Einige haben sich vielleicht zum ersten Mal draufgesetzt und sind schneller aufgestanden als die Prinzessin auf der Erbse. Ja, wer kommt denn auf diese Idee, Steine auf so schöne gepolsterte Stühle zu legen? Das piekt und hält wach und ist störend, ja ärgerlich. Ich habe jetzt nur hier vorne einen größeren Stein mitgenommen. Als ich geplant hatte, die Predigt zu machen, hatte ich eigentlich gedacht, nimmst du einen großen Stein aus deinem Garten, bringst ihn mit der Sackkarre hier hin, legst ihn hier mitten in den Weg. Ja, jetzt sind nur da vorne der Stein. Einige haben mich schon darauf angesprochen, Stein der Weisen. Naja, aber wenn da hinten so ein Stein direkt an der Tür steht, was soll das denn? Was könnte das sein? Ein Stein mitten im Weg, auf einen seit Jahren begangenen Weg. Ja, dann seid ihr ja noch nicht ganz so lange hier hin. Aber schon ein paar Wochen, und wenn man dann gewohnte Wege hat, da liegt auf einmal ein Stein. Ist schon anstößig. Da kann man sich dran wehtun. Oder man kann zumindest dran stoßen. Und darum habe ich jetzt den Stein auch nicht mitten in den Weg gelegt, weil ich uns erkenne, der guckt schon so. Wenn er irgendwo reinkommt und Leute begrüßt, und dann ist der Stein ja doch im Weg. Der Stein des Anstoßes stört Traditionen, Gewohntes bis hin zum Wehtun. Bei uns in Walheim am Haus haben wir heute in einem Torbogen ein großes Fenster. In der Mitte des Bogens oben ist ein großer Stein eingelassen, der anders geformt ist als seine Nachbarn. Bis zum Zeitpunkt seines Einsetzens mussten seine Nachbarsteine von unten gestützt werden mit Holzkonstruktionen. Doch mit ihm ist alles fertig gewesen. Der Torbogen hält in sich selbst. Ohne Eckstein, Schlussstein, ist das Gebäude oder der Gebäudeteil instabil und wird auf Dauer nicht ohne Hilfe sein Aussehen behalten. Von seiner Funktion will ich noch gar nicht reden. Wenn wir heute ein großes neues Bauwerk anfangen, gibt es meist drei große Berichte in den Zeitungen. Spatenstich, das ist der erste. Dann kommt die Grundsteinlegung und dann als drittes die Einweihung. Der Grundstein, der dabei meist gezeigt wird, ist in der heutigen Zeit mehr ein Symbol als tatsächlicher Grundstein, da wir heute meist mit flüssigem Stein, mit dem Beton, den Grund legen. Aber von diesem Grund geht alles aus. Er ist Fixpunkt für das ganze Haus. Wir haben jetzt schon einige Namen von Steinen gehört. Stein des Anstoßes. 1. Petrus 2, Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Matthäus 11, Vers 6 oder Jesaja finden wir dasselbe oder ähnlich. Den Eckstein finden wir im Psalm 118. Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Petrus hat es auch zitiert. Matthäus 21 lesen wir nochmal vom Eckstein. Und der Grund, der Grundstein, Erste Korinther 3. Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und Epheser 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist. Ich habe jetzt noch bewusst ein viertes Stück Stein, ein Steinstück vorgelesen. Den Fels. 1. Korinther 10, Vers 4. Um den Sinn zu geben, lese ich ab Vers 1. 1. Korinther 10, ab Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Die vier Steine und ihre Bibelstellen reden von Jesus. Und auch nimmt die Bibel das Bild von Stein für uns als Verständigungshilfe, damit du eventuell etwas damit anfangen kannst, es vielleicht sogar verstehen kannst. Wenn das Haupt der Gemeinde sich mit einem Stein beschreiben lässt, hat das doch auch eine große, eindringliche Aussagekraft für uns. Jesus ist ein Stein und wir sollen uns als lebendige Steine vermauern lassen. Jesus ist der Fels, wie wir es in vielen Liedern singen. Und auch der Psalm redet davon, nicht nur einmal, sondern öfter. Ich lese aber nur eine Stelle vor. Psalm 28, 1. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, dass du nicht gegen mich verstummst und ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Der Fels kann reden, der Fels kann auch schweigen, und der Fels kann sich wenden, er kann sich bewegen. Er ist also nicht eine unbewegliche, leblose Ansammlung von Materie. Nicht nur nach Kolosser 1, Vers 15 folgende, ist er der Schöpfer der Materie, die wir sehen und die eine unhörbare Sprache hat. Psalm 19 lesen wir davon. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Hier mache ich jetzt mal einen kurzen Schnitt. Ich denke oft und sage es manchmal auch, so wie jetzt, das Geräusch des Urknalls sagen viele zu dem, was durch das Universum hallt. Ich sehe das etwas anders. Wovon redet diese Materienansammlung, die Sterne? Sie erzählt von seiner Herrlichkeit, sie erzählt von den Werken seiner Hände. Und vielleicht, für mich ganz bestimmt, hallt da noch ein wunderbares, wundersames Echo mit. In allen Sprachen, in meiner, in unserer Muttersprache, sind es 3 Worte. Es ist vollbracht. Diese Worte aus Johannes 19, Vers 30 klingen seit Golgatha durch die Luft und über die Erde und haben ein herrliches Echo in der Ewigkeit. Nicht laut, aber gewaltig. Nicht befehlend, aber machtvoll. Es ist vollbracht. Für alle Ewigkeiten hat Jesus alles getan, was notwendig ist, damit ich in Ewigkeit Herrlichkeit haben kann. Du natürlich auch. Und du auch. Keine Panik, ist genug da. Aber du musst auf diesen Fels, auf Jesus, gegründet sein. Der Fels des Anstoßens, der Stein des Anstoßens, ist dem einen Torheit, dem anderen Kraft. Wie Paulus sein Wort vom Kreuz in 1. Korinther 1, Vers 18 beschreibt. Ja, das Kreuz ist das, was die Steine herausschreien würden. Und das, was am Kreuz geschah, wenn wir schwiegen. Wir lesen in Römer 8, dass die ganze Schöpfung seufzt. Doch Gott sei Dank brauchen wir uns noch nicht von Steinen anschreien zu lassen. Wir haben sie als stumme, doch eine deutliche Aussage habende Hilfe für unseren Weg zu und mit Jesus. Eben habe ich einen Werbeslogan erzählt, wer weiß ihn noch? Das Holz ist wundervoll, doch Stein ist härter. Vom Kreuz auf Golgatha ist nach meinem Wissen und Denken nichts mehr übrig. Die Holzsplitter, die leider von Millionen Menschen als Kreuzesplitter von Golgatha angesehen und angebetet werden, ergeben in ihrer gesamten Masse einen schönen Wald. Dieses Kreuz von Golgatha, das unserem Herrn Jesus aufgeladen wurde, verschwindet als reales, sichtbares Teil aus der Zeit und ist nur noch als Begriff für etwas Ungeheuerliches, etwas Unmenschliches in vieler Menschen Munde. Ihr werdet mir eventuell zustimmen, wenn ich das Kreuz als unmenschlich bezeichne. Da Menschen es zwar benutzten, um andere Menschen zu töten, könnte man es als menschlich bezeichnen. Doch Gott hat schon vor Grundlegung der Welt diese Holzkonstruktion ausgewählt und geplant, damit du, du und du und du errettet werden konnten. Das Kreuz ist nach diesem Gedankengang nicht menschlich, sondern unmenschlich, nämlich göttlich im Sinne von Gott kommend. Doch der moderne Mensch aller Zeiten lehnt alles von Gott Kommende ab. Das Kreuz ist wundervoll. Obwohl nicht mehr existent, ist es ein reales Streitobjekt. Das Holz ist wundervoll, doch Stein ist härter, lautete der Spruch. Und Stein, es gibt einen Stein, der nicht nur als Bild, sondern als reales Ding ein Problem darstellt. Auch dieser Stein wird von dem einen als Hinweis auf die Allmacht und Herrlichkeit Gottes betrachtet und von den anderen verachtet. Die einen freuen sich über seinen Zustand, die anderen belächeln seine Aussage. Für die einen ist er Beweis, für die anderen nicht existent. Und doch ist dieser Stein und seine Zustände Realität. Er ist beschrieben und dokumentiert unter anderem durch römische Soldaten, die ja nun keine Märchenerzähler waren. Der Grabstein ist weggerollt. Nicht durch Menschen, nicht mit Erlaubnis des römischen Staates, und es hat keiner behauptet, es sei nicht so gewesen. Der Stein, der Jesu Grab verschloss, hatte die Öffnung zum Grabesinneren freigegeben. Und das war leer. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, ist die Aussage dieses Anblickes. Und der Anblick einer Öffnung im Fels neben einem großen Stein, der normalerweise vor dieser Öffnung sein sollte, hat einen hohen Aufforderungscharakter. Wer von uns Jungs, von uns alten Jungs, hat nicht überall reingeschaut, wo nicht explizit ein Riegel vor war? Und wenn da ein Steinbruch war mit einer Höhle drin, wie weit gehen wir rein? Ich bin aber weiter gewesen als du. Ja? Diesen Aufforderungscharakter hat so eine Öffnung in Fels immer. Was ist da drin? Wie sieht es da aus? Komm rein und sieh. Ich bin überzeugt, der Grabstein fordert alle Menschen, die von ihm gehört haben, auf, sich für etwas zu entscheiden. Es ist wahr, es ist ein Märchen, es ist eine Legende. Hier wird auch wieder deutlich, was ich schon angedeutet habe, die identische Geschichte ist einmal Lebenssinn und einmal nicht geachtet. Doch mit Stein, Fels meint das Wort Gottes eben nicht nur die realen Steine. Das Wort selbst ist Stein, ist Fels. Jesus wird im Alten Testament als Stein des Anstoßes bezeichnet, wird als Eckstein genannt, der nicht geachtet wird. Ja, sogar verachtet wird. Lesen wir in Jesaja 53. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und in Matthäus 21 sagt Jesus, und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Nicht nur in Matthäus 21 lesen wir das, auch im Alten Testament. An dieser Stelle ist von Gericht die Rede. An diesem Stein zerbricht man, durch diesen Stein wird man aufgerieben, auseinandergenommen, offenbar gemacht, bis ins kleinste Teil. Egal, ob wir auf den Stein fallen oder der Stein auf uns fällt. Wenn wir vor diesem Punkt des Gerichtes stehen, wehren wir uns. Und ich denke, für viele hier kann ich sagen, wehrten wir uns. Ich habe mich ja auch gewehrt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bevor ihr erkannt habt, dass es gut ist, auf diesen Stein zu fallen, damit man zerbricht und dann von diesem Stein aufgerieben, offenbar gemacht zu werden. Doch nach diesem Zeitpunkt, an dem das Erkennen kommt, wie, wo und wann das Gerichtsurteil vollstreckt wird, ist Freude. Freude alle Zeit. Wenn der Mensch erkennt, dass Jesus das Urteil über den Menschen schon an sich vollstreckt hat, ist er ja in Jesus zermahlen, zerschmettert, gestorben. Auch wenn er hier in dieser Welt noch Schmerzen und Leid erlebt. Aber für die Ewigkeit, aus Gottes Sicht, ist alles vollbracht. Ist der zerschmetternde Fels, der zermalmende Fels, auch dein Fels, auf den du dein Lebenshaus baust, dein Lebenshaus hast? Oder hast du noch Sand unter deinem Keller? Als Jesus dieses Gleichnis in Matthäus 7 beendet, das Haus auf dem Felsen, das Haus auf dem Sand, sagt er: Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf Sand baute. Schnitt. Ihr wohnt ja auch nicht weit von Köln entfernt und habt mitgekriegt, was da im März passiert ist. Wenn ich denn noch den Sand, der unter meinem Haus ist, wegwasche, muss ich mich nicht wundern, dass was einstürzt. Und das ganz gewaltig. Und ich denke, da haben wir ein ganz gutes Beispiel dafür, was es heißt, auf Felsen oder auf Sand zu bauen. Oder jetzt dabei kamen, wo man noch nicht genau weiß, warum die Häuser auf einmal verschwunden sind. Auch weil der Untergrund nicht fest ist. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf Sand baute. Dieses und nicht nur diese Worte dürfen wir Menschen heute noch verkündigen, damit Menschen errettet werden. Wir dürfen es sagen, der Herr muss es wirken. Aber wir haben das Vorrecht. Ich habe das Vorrecht, zu euch zu reden. Wenn Felsen, wenn Steine mit den Menschen reden, wird es für viele zu spät sein. In der Zeit, wo die Kommunikationssinne zwischen Mensch und Stein auf diesen Empfang stehen, auf den Mund, dass Steine schreien und der Mensch mit den Ohren hört, der Mensch sogar zu dem Stein bettelt, wird es viel zu spät sein. Und dass sie es tun werden, lesen wir in Offenbarung 6, Vers 16. Jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Nur wenn wir heute auf seine Stimme hören, die sagt, Jesus lebt, mit ihm auch ich, haben wir Sicherheit, Gewissheit über unsere ewige Zukunft. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, was wir in den letzten Minuten, in der letzten Stunde getan und gehört haben. An einem Stein haben wir Anstoß genommen und ihn weggetan. Oder sitzt jemand noch auf dem Stein? Ich habe es eben probiert, es stört schon die Dauer. Wer Glück hat und auf keinem Stein sitzt, darf sich gerne gleich einen mitnehmen und es einfach mal probieren. Ihr habt versucht, auf einen unbekannten Prediger die Konzentration zu richten, ihm zuzuhören. Wir haben von verschiedenen Steinen aus der Bibel gehört und uns vielleicht zu jedem dieser Steine etwas Eigenes gedacht. Mancher hatte den gleichen Gedanken wie ich. Stein des Anstoßes, Eckstein, Grundstein, Fels und eventuell bisher selten so bedacht, der Grabstein. Alles läuft auf Jesus zu, alles läuft in ihm zusammen. Er ist Stein des Anstoßes, Eckstein, Grundstein, aber auch Fels, der trägt. Und zum Schluss, denke ich, sollten wir auch unseren Umgang mit anstößigen Steinen beachten. Den Stein, der bei euch lag, den habt ihr schnell weggelegt. Der Ansgar hat ihn daneben getan, noch nicht mal in die Tasche, aber aus dem Weg geräumt, den Stein des Anstoßes. So einen großen Stein, der da hinten hätte liegen sollen, da gehen wir drum. Und wenn dann so ein richtiger Felsbrocken mal irgendwo auf einer Straße liegt, da sind wir froh, dass Kilometer weiter vorher schon unser Navigationsgerät oder das Radio oder ein Schild uns sagt, bitte der Umleitung folgen, damit ihr euch nicht euer schönes Auto daran zerbeult oder ihr auch einen Umweg in Kauf nehmen musst. Aber haben wir dann, wenn wir das bei uns sehen, auch eine Ahnung davon, wie die Welt mit dem Stein des Anstoßes seit Beginn der Zeit umgeht? Die machen es doch nicht anders. Wenn wir von Jesus reden, ist das entweder ein Pieks, so wie der kleine Stein, oder wir haben den Holzhammer, das wäre dann der größere Stein. Und was macht die Welt damit? Was haben wir früher damit gemacht? Ja, sind wir auch drum herum gegangen. Aber trotzdem sollen wir von diesem Stein erzählen, müssen wir davon erzählen. Und wir selbst sind auch Steine, sowohl lebendige Steine, die Gott vermauert, als auch Steine des Anstoßes, die auf Gott hinweisen. Als Wichtigstes versuche ich aber immer in meinen Predigten, ich hoffe, es ist auch hier rausgekommen und ich möchte mich auch gleich mit diesen Worten aus dem 1. Korintherbrief von euch verabschieden. Für mich ist wichtig, dass Jesus für mich das Gericht getragen und ertragen hat, damit ich Leben habe in Ewigkeit. In 1. Korinther 2, Vers 1 schreibt Paulus, und ich zitiere ihn da immer sehr gerne: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Amen.